der sehr, sehr schnell immer lief. Er hieß der Eilige. Der Eilige lief und lief durch sein Leben hindurch und traf irgendwann mal ein Sadhu, ein Dorfheiligen, könnt ihr sagen. Und der Dorfheilige fragte den Eiligen: Woher läufst du denn immer so schnell? Und der Eilige antwortete: Ich laufe meinem Lebensunterhalt und meinem Glück nach. Daraufhin sagte der Sadhu: Ja, aber wer sagt dir denn, dass dein Lebensunterhalt und dein Glück vor dir ist, sodass du da hinterherlaufen musst? Vielleicht kommt es ja gerade den Weg hinter dir her. Bleib doch mal stehen zum Unterschied. Vielleicht kommt dein Glück und dein Lebensunterhalt dann ganz automatisch auf dich zu. Du hast es auf diese Weise. Ich glaube, ein Sonntagsfest ist so ein bisschen das Stehen halten, das Stehenbleiben oder die Einkehr. Besonders dann, wenn Tarun Kishore nicht zu laut auf der Medanga spielt. Es ist eine Zeit, wo man in der Woche stehen bleiben kann. Vielleicht kommt das Glück ja von hinten an einen heran, also aus einer unerwarteten Perspektive. Und nicht, indem wir ihm immer hinterherlaufen und eilig versuchen, es zu erlangen. Und so möchte ich auch, dass ihr euch inspirieren in dieses Sonntagsprogramm ein bisschen meditativ, nicht so schnell reinzugehen. Deswegen werden wir auch nicht so schnell mit den Zimbeln spielen. Und einfach ein bisschen die Straße nach innen gehen und sehen, was dann alles auf uns zukommt. Ich möchte euch zum Anfang meiner Ausführungen eine Frage stellen. Wenn ihr in eurem Leben nach Krishna sucht, wo sucht ihr dann? Wo erhofft ihr euch, Krishna zu finden? In der Japa, das heißt in der Meditation über den Heiligen Namen. Im Tempel. Wo da? Auf dem Altar.
In meinem Herzen und in den Herzen der anderen.
Ich versuche, Krishna in meinem Herzen zu finden und im Herzen der anderen. In einem Buch versuche ich, Krishna zu finden.
Überall.
Überall. In der Gemeinschaft mit Devotees versuche ich, Krishna zu finden. Kommt es überhaupt manchmal vor, dass ihr sucht nach Krishna, Gaurangi? Das ist eine gute Frage. Nicht? Wir suchen nach unserem Schreiber und unserem Portemonnaie und einer bestimmten Telefonnummer, um ein wichtiges Telefongespräch zu führen oder ein unwichtiges Telefongespräch. Suchen wir manchmal bewusst nach Krishna? Und wenn ja, wo suchen wir denn da? Also ihr habt sehr nice Antworten schon gegeben, also ganz fantastische Antworten, aber sind noch mehr Antworten da? Im Dienst zu Krishna.
Durch einen spirituellen Meister.
Wir suchen bei einem spirituellen Meister und der vermittelt uns dann Krishna. Auf dem Teller, den wir kriegen, den Prasadam-Teller. In meinem Leben suche ich nach Krishna. Ja. An heiligen Orten. Oh, ich habe natürlich auch ein paar Antworten. Ist ja klar, wenn man sich so eine Art von Frage stellt. Es gibt ein Werk von Vrindavan Das Thakur, das Chaitanya Bhagavat, in dem es heißt, dass Krishna in vier Formen erscheint, wo wir ihn dann auch finden können. Die erste von diesen vier Formen ist in einer Kategorie und die anderen drei befinden sich in einer zweiten Kategorie. Wenn man Krishna sucht, so sagt Vrindavan Das Thakur, ist er immer gegenwärtig in dem heiligen Buch, dem Srimad Bhagavatam. Das heißt, wenn man das Bhagavatam liest, dass sich dann Krishna auf dem Lotus des Herzens manifestiert. Es gibt dafür auch ein Beispiel in Chaitanya Mahaprabhus Lila. Er ging einmal auf einer Wanderfahrt durch Südindien und traf dort in einem Tempelinnenhof einen Brahmana, der immer wieder die Bhagavad Gita rezitierte, ohne jedoch das Sanskrit zu kennen. Der sprach also irgendein Kuddelmuddel, würde man sagen. Man konnte daraus verstehen, dass er nicht die Sprache kannte und da wahrscheinlich auch nicht den Sinn kannte. Und andere Schriftgelehrte standen um den herum und lachten den aus. Der mit seinem komischen Sprachkuddelmuddel. Tag für Tag saß der Brahmana im Innenhof und sprach einen Text, den er nicht verstandesmäßig erfassen konnte. Trotzdem aber hatte er Tränen der Ekstase in seinen Augen, die darauf hindeuteten, dass der irgendwas empfand dabei. Chaitanya Mahaprabhu, der auch zu diesem Tempel kam, sprach diesen Brahmana darauf hin an und sagte: Brahmana, ich sehe, du versuchst die Bhagavad Gita zu rezitieren, kannst es offensichtlich aber gar nicht. Trotzdem musst du irgendwas erleben, was eine Gottesoffenbarung ist, denn du hast alle Symptome der Bhava. Was geht in dir vor? Und der Brahmana, der sah, dass Chaitanya Mahaprabhu ihn nicht auslachen wollte, wie all die anderen, die da drum standen, sagte: Also folgendes, ich kann nicht Sanskrit, die Sprache, in der die Gita verfasst ist, aber ich habe von meinem spirituellen Meister eine Anordnung bekommen, dass ich jeden Tag die Bhagavad Gita lesen sollte. Was mache ich? Ich wende die Blätter um und mache irgendwann. Anweisung ist Anweisung. Während ich das tue, geschieht etwas in mir. In meinem Herzen sehe ich ein wunderschönes Bild entstehen. Ich sehe Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, wie er auf dem Streitwagen von Arjuna sitzt, bereit, der Kutschenlenker seines Geweihten zu werden. Und während ich diesen Darshan habe, überkommen mich die Symptome der großen Rührung. Stell dir doch mal vor, die höchste Persönlichkeit Gottes ist erschienen und ist der Wagenlenker von Arjuna geworden. Und da konnte der Brahmana sich überhaupt nicht mehr fassen. Er fing an, begeistert zu tanzen und laut auszurufen: Krishna, oh Krishna! Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu ging auf ihn zu und umarmte ihn und sagte: Brahmana, du bist der eigentliche Kenner der Bhagavad Gita. So, Krishna ist gegenwärtig in den Heiligen Schriften, aber, und hier kommt das Entscheidende, was ich heute euch vermitteln möchte, liebe Gäste und liebe Skeptiker, Krishna ist dort nicht auf einer rationalen, dem Intellekt sich erschließenden Art und Weise, Weise vorhanden. Wir im Westen sind so arm, wir wollen alles mit unserem wankelmütigen, ständig aufgebrachten und ständig reagierenden Geist, zu dem die Inder sagen, der Affengeist, weil er so rumspringt, von einem Thema zum nächsten, wie ein wild gewordener Pavian, oder Pavians gibt es doch, Rhesusaffen sind es, glaube ich. Nein, wenn ihr spirituell die Schriften versucht zu verstehen, schließt die Abteilung eures Verstandes und macht die Abteilung eures Herzens auf. Dann könnt ihr was verstehen. Wie der Brahmana, der las die Schriften nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Deswegen, wenn wir in den Tempel kommen, dann verneigen wir uns. Wobei der Kopf nach unten geht und dann eine bestimmte Veränderung stattfindet. Das Herz ist plötzlich höher als der Kopf. Nicht? Wenn ihr euch jetzt mal, also bleibt sitzen, sonst ist es wieder schwierig, diese jetzt endlich errungene Sitzordnung wieder einzunehmen. Aber wenn man sich verneigt, dann ist der Verstand tiefer und das Herz höher. So, wenn du in den Tempel kommst, mach die Abteilung, das Finanzamt deines Geistes mal zu, deines Verstandes zu, und das die Abteilung des Herzens auf, ist sehr wichtig. So, wenn man so liest, so sagt es Bhagavatam, kann sich Krishna auf dem Lotus des Herzens manifestieren. Man hat plötzlich eine innere Schau, wenn ihr so wollt, ein Darshan. Haribol, komm! Ist mein kleiner Freund, mein Brahmachari-Assistent gerade eingetroffen. Hare Krishna, herzlich willkommen. Kommen Sie, setzen Sie sich zu uns. Ihr Sohn sitzt schon gleich bei mir, der wird jetzt geschult. Ja, bitte, Betty. Wir haben irgendeine besondere Beziehung aus einem letzten Leben. Hare Krishna. Schön, dich zu sehen. Ja. Das ist also der erste Ort, wo Krishna gefunden werden kann, in der Heiligen Schrift. Der zweite Ort ist in den Herzen der Devotees. Und Brindavandas Thakur erwähnt drei Devotees auf besondere Art und Weise. Zunächst einmal erwähnte ein Devotee, der nicht gerade aus dem menschlichen unter uns, von uns Menschen kommt, es ist die heilige Tulasi. Haben wir eine Tulasi-Pflanze hier? Willst du vielleicht ihren glücksverheißenden Darshan den Gästen geben? Oder Goranga, willst du mal sehen? Bitte? Du bist ja so priesterlich und bewandert, wie man das macht. Die Devotees Krishnas sind nicht nur unter uns Menschen in menschlichen Körpern, sondern eine ganz große Devotee ist Tulasi Devi. Die ist eigentlich immer, wenn man Vorlesung gibt, dabei. So können Sie ja kurz vielleicht Goranga umstellen. Du kannst ja einen Blumenpott da. Ja, oder da, genau, wie du das machst. Nicht auf dem Boden. Dann kann ich ein bisschen ermächtigt werden, dass ich nicht falsche Dinge erzähle zu euch. Das ist Srimati Tulsi Devi. Aber wenn ihr jetzt mit dem gewöhnlichen Auge und dem gewöhnlichen analysierenden Verstand schaut, werdet ihr eine Pflanze sehen, die ihr irgendwo da in den Basilikumgewürzen oder Pflanzen einteilt. Denn genau dort, unter der Familie der Basilikumpflanze, wird sie biologisch oder botanisch eingeordnet. Wenn ihr aber mit dem Herzen kommt oder mit dem einem devotional vorbereiteten Geist, würdet ihr in dieser heiligen Pflanze eine große Persönlichkeit sehen, die einem Liebe zu Krishna gibt. Deswegen wird sie so verehrt seit unvordenklichen Zeiten im Hause der frommen Pilger, der frommen Inder und auch einer jeden Familie dort in Manipur. Tulsi muss sein. Ohne Tulsi, ohne die Gegenwart eines Devotis, fühlt man sich in einem Haushalt nicht zufrieden. Vielleicht wollt ihr auch Tulsi bei euch zu Hause einladen. Der Beatle-Musiker George Harrison, der jetzt verstorben ist, hatte eine Tulasi-Pflanze bei sich zu Hause. Und ich weiß noch, als Prabhupada ihn besucht hatte, um zu sehen, ja, wie er mit seinem Bewusstsein verankert war, wie es ihm ging, hat Prabhupada immer zuerst die Tulsi-Pflanze besucht, um zu sehen, ob sich Tulsi noch immer wohlfühlt bei George. Ob die Hingabe noch immer ausreicht. Der nächste Punkt, wo Krishna gegenwärtig ist, ist also im Herzen der Devotees, die uns Krishna geben können. Deswegen verehrt man, wenn man im Tempel wohnt, regelmäßig die heilige Tulasi-Pflanze und bittet sie, Nayane Hidibo Sada Yugal Ruparasi. Bitte gib du mir die Augen, Nayan heißt die Augen, mit denen ich das göttliche Paar Radha und Krishna sehen kann. Ein Devotee kann uns Krishna geben. Ein nächster Devotee, der aufgeführt wird in dieser Liste von vier Orten, wo wir Krishna finden können, ist der heilige Gangesfluss. Wer von euch, darf ich mal fragen, war bewusst oder unbewusst in einem Bad im Ganga? Oh, das sind doch viele Leute. Du auch? Wo? In Indien, ja. Aber wo genau? In Haridwar waren sie zusammen mit der Familie baden. Schön. In Haridwar, das ist Nordindien im Himalaya. Für nächstes Mal. Man kann sich das eigentlich auch nicht mehr rationell erklären, was geschieht bei einem Bad in der Ganga. Bei einem heiligen Ganga-Bad merkt man zunächst einmal, wie man sich sehr, sehr erleichtert fühlt, wenn man aus dem Ganges herauskommt. Manche fühlen sich einfach erleichtert, dass sie nicht davongespült worden sind. Also das meine ich jetzt nicht. Dazu kommt eine Erleichterung, die nur spirituell zu erklären ist. Vergangenes Karma, was in der Zukunft noch reif werden würde, ist durch einen Fluss, durch ein Bad in der Ganga genommen. Deswegen, wenn Menschen sterben, gibt man ihnen ein paar Tropfen Gangeswasser in den Mund. Das kann man auch bei Menschen machen, die, sagen wir mal, ganz, wie soll ich mich ausdrücken, unbedarft sind und noch nicht so viel Wissen davon haben. Ein Sterbender hat ja einen unglaublichen Trinkbedarf. Und da kann man ein bisschen Gangeswasser ihm ins Wasser geben und so ihm einen großen Nutzen geben. Und viele Sterbenden haben durch den Kontakt mit Mutter Ganga, die da so ein barmherziger Gast herbeigebracht hat, so in eine Flasche, unglaubliche Transformation noch im letzten Augenblick ihres irdischen Lebensaufenthaltes erfahren. Also eine große Klarheit und ein sehr klares und sehr schönes Hinüberscheiden. Es wird beschrieben in den Puranas, wie die Ganga einmal einem richtigen Frevler und Sünder noch in der letzten Sterbestunde geholfen hat. Und zwar wartete einmal ein Minister, der äußerst arrogant war und auf dem Wege zum König, wo er seinen Regierungstag anfangen wollte. Nur als er ging, sah auf der Straße direkt in seinem Weg ein Stier liegen, wie das in Indien oft vorkommt. Die Kühe und Stiere sind auf der Straße und sehen überhaupt keine Veranlassung, dem Verkehr auszuweichen. Der Verkehr muss ihnen ausweichen. Das ist ihr Verständnis. Der Minister kam also gerade auf den Stier, und weil er dermaßen stolz war, dachte er, dass der Stier jetzt aufstehen sollte und ihm aus dem Weg gehen wollte. Aber als der Stier da einfach da blieb, holte er mit dem Fuß auf und versetzte ihm einen Tritt. Krach! Der Stier schaute auf, der Minister deutete an, der Stier sollte den Stier machen oder die Mücke. Aber der Stier war ganz anders aufgelegt. Er sprang auf, nahm einen Angriff und durchbohrte das Solarplexus des Ministers tödlich, sodass der tödlich getroffen auf den Staub der Straße niederging und in einem seinem Herzblut verstarb. In diesem Augenblick kam ein Brahmana vorbei, der gerade ein Bad in der Ganga genommen hatte und einen Eimer Gangeswasser mit sich trug für seine Puja, seine Verehrung in seinem Haustempel. Und er nahm so ein bisschen Gangeswasser und dachte, armer Kerl, jetzt stirbt er am frühen Morgen von einem Stier getroffen. Ach, was können wir für den machen? Ich habe nicht viel Zeit, aber oh ja, er hat ihn mit Gangeswasser besprenkelt. Ging dann weiter und kam zur nächsten Straßenecke. Plötzlich nahm er einen unglaublichen Verkehr in der Luft wahr. Lauter abscheuliche Gestalten, die grausam zugerichtet waren. Dem einen hing der Arm an so einem Hautfetzen so runter. Sie hatten große Fangzähne, ein fürchterlicher Gesichtsausdruck, richtig zum Fürchten. Ungefähr 100 von denen eilten heulend an dem vorbei. Der Brahmana hielt einen an und sagte, halt, was ist denn los hier so früh am Morgen? So viel Verkehr. Ah, sagten sie, wir sind die Sendboten des Todes, die Yamadutas. Wir kamen an, um diesen arroganten Minister in die Hölle abzuführen, dass er seine Sünden dort vergällt. Aber plötzlich waren zwei Vishnu-Dutas da, Sendboten Gottes, leuchtend klar und sagten, ihr könnt den Sünder nicht abführen, denn er ist vom Gangeswasser im Augenblick des Todes berührt worden. Wir haben gedacht, das wollen wir ja mal sehen. Und zerrten an seiner Seele, um ihn dorthin zu bringen, wo er hingehört. Aber die Vishnu-Dutas sagten, wenn ihr nicht sofort diesen Sünder freigibt, der geht nämlich ins Königreich Gottes, dann werden wir unsere Schwerter gebrauchen. Wir dachten, die können viel erzählen und zerrten weiter, als plötzlich Schwerter auf uns niederregneten, dann das Feuerrad und alles. Und jetzt nehmen wir mal schnell Reißaus, sonst kommen die hinter uns her, die Vishnu-Dutas. Ja, das ist die Wirkung von Ganga. Auch wenn du es nicht mit deinem Verstand verstehen magst, die spirituelle Wirkung ist da. Und die letzte dieser vier Quellen, wo man Krishna finden kann, ist in der Gemeinschaft von seinen Devotees, die Krishna-Katha oder Harikatha führen, die über ihn sprechen. Ich möchte es noch einmal zusammenfassen. Es gibt also vier Orte, wo wir Krishna suchen und auch finden können. Im heiligen Buch Srimad Bhagavatam, der Tulasi-Pflanze, der Ganga und den Devotees, wobei Tulasi, Ganga und die Devotees unterschiedliche Geweihten oder Devotees des Herrn sind. Krishna sagt in einem der Puranas, Nahang tishtami vaikunte yoginam hridayeshuva. Ich bin nicht in den himmlischen, in den Vaikuntha-Planeten, also dem Krishna-Himmel sozusagen. Ich bin auch nicht in den Herzen der Yogis. Dort bin ich zu finden, Narada, wo meine Geweihten zusammenkommen und meinen heiligen Namen singen. Hare Krishna, gestern bist du geflogen, Damodar. Es war schön, ja, gleichfalls. Setz dich zu uns, wir haben noch viel Platz. So, diese Dinge zu akzeptieren und auf dieser Ebene zu handeln. Ich kann Krishna finden. Jawohl, Krishna ist da. Das ist Simplicity. Simplicity ist eine ganz wichtige Eigenschaft eines Devotees. Simplicity in Deutsch ist ungefähr, würde man übersetzen als Einfachheit, aber weil dieses Wort irreführend ist, möchte ich ein anderes Wort gebrauchen. Unkompliziertheit möchte ich gebrauchen. Wir müssen im spirituellen Leben unkompliziert werden. Liebe Freunde, liebe Devotees und auch liebe Skeptiker, liebe Enthusiasten und liebe Verbitterten, ich möchte euch ganz dringlich ans Herz legen, werdet ein bisschen einfach. Das Denken in dieser Welt wird immer komplizierter und immer komplizierter. Die Gedanken, die uns umgeben, ich habe gehört, an einem Tag denkt der normale Mensch 36.000 Gedanken. Stellt euch das mal vor, 36.000, die meistens überhaupt nicht nützlich für seinen Fortschritt sind. Das sind meistens die Wiederholung oder das Kauen von bereits Gekautem. Ach, was, wie hat der das gemeint? Ach, keiner liebt mich. Ach, ich bin verkannt von der Welt. Ach, nerven mich aber die Leute und die Umstände. Und dass jetzt noch gar kein anständiger Sommer ist, ist auch skandalös. Und so weiter und so fort. 36.000 davon am Tag. Das macht einen krank. Auf Wiedersehen. Ihr spricht, glaube ich, wichtige Dinge jetzt durch. Ja. Genau. Ja. Hare Krishna. So, das ist sehr, sehr skandalös. Das kann sich ein spiritueller Mensch nicht einfach nicht erlauben. Der Verstand ist nicht real. Oder er hat keine Bestimmtheit. Er reagiert auf Dinge, die er sieht, Objekte in dieser Welt, spiegelt die wieder und entwickelt Sochati und Krankshati. Das heißt, man will das haben oder man beklagt sich. Ach, ist das mies, ist das mies. Akzeptieren, es ist eigentlich nichts. Sankalpa und Vikalpa. Ne? Man findet das ganz okay und beschäftigt sich damit und findet das andere nicht so okay und beschäftigt sich auch damit, nämlich negativ. Ach, ist das aber blöd. Liebe Freunde, liebe Devotees, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Werdet einfach. Konzentriert euren Geist und euer Denken auf die heilige Schrift des Bhagavatam, auf die Tulasi, auf das, was euch geweihte Krishnas mitteilen können und mitteilen möchten. Und haltet das fest im Herzen. Ihr werdet sehen, dass eine ganz schöne Transformation und Veränderung im Leben stattfindet. Etwas, was viel wichtiger ist, als einfach nur immer auf diesen Geist oder den Verstand zu hören, der da herumspukt wie ein Gespenst in unserem Kopfe. Yes. So, ich möchte heute eben sprechen über dort, wo wir Krishna finden können und möchte besonders über die Devotees sprechen in diesem Zusammenhang, die Vaishnavas. Es heißt so schön in den Schriften, dass die heiligen Bücher eher passiv etwas lehren. Die Vaishnavas jedoch oder die geweihten Krishnas lehren auf aktive Art und Weise. Ich möchte das gerne zeigen. Hier, wenn ich zum Beispiel die Bhagavad Gita nehme, wird die Bhagavad Gita sich nicht mir aufschlagen. Ich muss sie selber aufschlagen. Die Bhagavad Gita wird mir nicht sofort in die Augen springen. Ich muss selber lesen und etwas daraus nehmen. Devotees von Krishna jedoch, insbesondere wenn wir eine gute Beziehung, eine annehmbare Beziehung, sage ich mal, zu ihnen unterhalten, werden auf aktive Art und Weise lehren. In den Schriften heißt es, dass die Schriften Dvaram, dass die Devotees Dvaram Ahur Vimuktes sind. Sie machen eine Tür auf. Dvaram heißt Tür zu einer direkten spirituellen Erfahrung. Die Devotees sind Türöffner, mit anderen Worten. Manchmal möchtet ihr sagen, ja, das sind die ganz großen Devotees, Satchinanda Swami. Das sind so Devotees wie Srila Prabhupada oder Devotees, die absolut eine spirituelle Ausrichtung haben, wie Gaura Ari oder so weiter. Aber es sind zum Teil auch ganz gewöhnliche Devotees. Wenn wir mit ganz gewöhnlichen Devotees Gemeinschaft haben, sehen wir manchmal in ihrem Umgang so etwas wie eine Spiegelung. Wir sehen, ups, so wie der bin ich ja wohl auch. Solche Fehler wie der mache ich vielleicht auch. Devotees sind wie ein Spiegel. Wir treffen meistens auch die Devotees, die gerade zu uns passen. Wisst ihr das? Wenn man auf einer ziemlich... Ja, man ist so ein bisschen interessiert an all den Dingen, die man nicht so öffentlich jetzt sagen möchte in einem spirituellen Leben. Dann finde ich Kino-Devotees und solche Leute, die mich darin bestärken. Wenn ich aber ernsthaft den spirituellen Wunsch habe, Fortschritt zu machen, werde ich solche Devotees treffen. Devotees sind von Krishna geschickt, die arbeiten mit Krishna zusammen. Das ist sehr oft, wie Krishna in dieser Welt auf uns zutritt, in Herzen von Devotees, die uns etwas mitteilen, die uns weitergeben, etwas weitergeben. Große Devotees sind auch, sagen wir mal, in der Lage, über die Zeit hinweg uns zu unterstützen und uns zu bestärken. Zum Beispiel in dem Hauptsadhana des Krishna-Bewusstseins, dem Chanten des heiligen Namens. Darf ich mal sehen, wer von hier chantet? Das sind ganz schön viele. Ungefähr würde ich sagen die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Du chantest auch? Unglaublich. Schön. ich glaube, ihr kennt alle, wenn man sich versucht zu chanten und zu meditieren, gibt es Tage, wo es sehr gut geht und Tage, wo es so schwierig ist, wo man gar nicht sich sammeln kann, wo man gar nicht zu einer inneren Einkehr kommt. Und viele von uns werden vielleicht schon mal gechantet haben und es aufgegeben haben, weil wir gemerkt haben, ich komme da nicht durch, ich verspüre nichts beim Chanten. Es mag ja funktionieren bei vielen, aber bei mir, mein Geist ist zu unkonzentriert und zu schwierig zu bändigen. Liebe Devotees, wenn ihr Zuflucht sucht bei großen Geweihten, die den heiligen Namen chanten, könnt ihr durch diese großen Devotees oder große Geweihten die Kraft bekommen, euer Chanten zu intensivieren. Eines dieser großen Devotees hat vor 500 Jahren gelebt und war Haridas Thakur. Ach, Haridas Thakur. Es heißt über Haridas Thakur, dass er zu jeder Zeit, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, 500 Jahre nach seinem Wirken, einem Menschen erscheinen kann. Aber Haridas Thakur kann noch in 1000 oder 10.000 Jahren einem Menschen erscheinen und ihm helfen, sein Sadhana, das heißt seine spirituelle Übung, zur Vollkommenheit zu bringen. Wusstet ihr das? Diese großen Seelen sterben mit anderen Worten nicht und werden somit unfähig und inaktiv, sondern sie leben ewig und wer es versteht, mit ihnen in Kontakt zu treten, kann einen unglaublichen spirituellen Kraft kriegen. Ich möchte euch ein klassisches Beispiel von Haridas Thakurs Leben geben, was euch Vertrauen geben kann. Haridas Thakur chantete einmal in der Nacht, es war ganz spät, vor 12 Uhr oder so, als plötzlich die Atmosphäre sich verwandelte. Ein seltsam mystisches Licht verbreitete sich auf der Lichtung, an dessen Ende er saß und chantete. Die ganze Atmosphäre wurde gebadet in Mystik pur. Und plötzlich sah er, wie sich eine wunderschöne Frau manifestierte. Die war nicht durch den Dschungel gelaufen, sondern die manifestierte sich auf der Lichtung. Sie sah schöner aus als irgendwelche Schönheit, die man sonst gesehen hatte. Sie war dekoriert und geschminkt und geschmückt und ging wie eine aristokratische Fee über die Lichtung. Ich sah einmal solche Frauen Yamunotri. Wir waren dort in einer Pilgerherberge untergebracht und ich spürte in der Nacht eine seltsame Unruhe über mich kommen. Es war klar, ich konnte nicht weiter schlafen und setzte mich auf einen Balkon hin und überschaute dann das Tal und sah am anderen Ende des Tales, also ich komme schon, es überläuft mich fast schon eine Gänsehaut, plötzlich Wesen, die aus der Luft so runterkamen, auf den Pfad aufsetzten, aber so ein bisschen über den Pfad wandelten und unglaublich schön waren und eine himmlische Musik wiedergaben. Ich saß da wie festgenagelt. Ich war noch in Schlafkleidung, also überhaupt nicht für die Kälte dort oben eingerichtet. Und am Morgen fanden mich die Devotees, ich war fast erfroren. Und die sagten, was ist denn mit dir los? Ja, ich habe ein paar Schönheiten gesehen. Das waren himmlische Wesen, die Devatas, die auf dem die Yamuna Devi, also die Göttin dieses Heiligtums besuchten. Sie waren jetzt einfach nur sehr schön und einfach sehr, sehr kultiviert. Bei Haridas kam eine andere Persönlichkeit. Ihre Schönheit war nicht nur sattvisch, also tugendhaft. Ihre Schönheit war rajasik und tamasisch. Aufreizend, aufregend, das Herz quirlend. Sie setzte sich hin vor Haridas Thakur und fing an, eindeutige Gesten zu machen, die selbst Brahma, den Weltenschöpfer, um sein Kopin gebracht hätten. Selbst Brahma, der Weltenschöpfer, wäre vor Agitation gestorben oder tätig geworden. Und so kam sie vor Haridas und regelte sich da vor ihm. Und Haridas sagte, weswegen kommst du? Ich komme, weil ich geplagt bin von Wünschen. Und die Aufgabe von Heiligen ist es, die Wünsche der Notbedürftigen zu erfüllen. Ja, sagte Haridas, was kann ich für dich tun? Die Vereinigung mit dir wünsche ich. Oh, sagte Haridas, du kommst gerade etwas zu früh. Ich chante hier gerade meine Runden. Ich chante jeden Tag, habe ein bestimmtes Vrata, ein bestimmtes Gelübde. Aber wenn ich zu Ende bin, dann kann ich auf deine Wünsche eingehen. Warte doch geschwind hier ein bisschen. Ich bin da gleich fertig. Und chantete Hare Krishna, Hare Krishna. Am Morgen ging die Morgensonne auf und das ist keine günstige Zeit für sowas. Die Frau sagte, ich komme abends wieder, beeile ich ein bisschen nächsten Abend. Nächsten Abend wiederholte sich das Gleiche. Die Atmosphäre wurde erst aufgeladen und kribbelte und dann war diese mysteriöse Frau wieder da. Und wieder wiederholte sich das Gleiche. Haridas sagte, mein Gelübde, aber ich bin bald fertig. Warte doch geschwind. Und am dritten Tag wiederholte sich das Gleiche. Diesmal aber fing die Frau an zu chanten. Sie saß da in der sozusagen im Wartezimmer auf der Lichtung und sagte so vor sich hin, O Krishna, O Hare, O Rama. Und irgendwann fing sie auch an zu chanten, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und dann sagte sie, Haridas, du bist nicht abzulenken, du bist wahrlich stetig im Sprechen der heiligen Namen. Ich bin Maya Devi, die machtvolle Kontrolleurin dieses materiellen Universums. Und ich habe bisher jeden klein gekriegt, auch Brahma. Haridas, ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich war vorher ein Devoti von Lord Ramachandra. Jetzt aber, wo ich mit dir zusammen bin und dich Hare Krishna chanten höre, steht mir der Geist nach Krishna. Bitte gebe mir Einweihung in das Chanten der heiligen Namen. Haridas sagte, ich wusste, wer du warst. Und ich wusste, wenn du lange genug hier sitzt und das Chanten hörst, werden dich deine Wünsche verlassen und du wirst andere Krishna-gerichtete Wünsche bekommen. Jeder, der diese Geschichte mit großem Vertrauen hört und Zuflucht bei Haridas Thakur sucht, wird von ihm mit der Kraft gesegnet werden, ohne abgelenkt zu werden, seinen spirituellen Pfad zu gehen. Manche meiner Devoti-Freunde verehren deswegen kleine Detis von Haridas Thakur. Haridas Thakur hilft ihnen, wirklich sich zu fixieren und diese Wankelhaftigkeit oder dieses unkonzentriert sein und ständige abgelenkt sein zu überwinden. Seht mal, selbst Maya Devi, die Personifizierung des materiellen Daseins, ist von Haridas Thakur auf den spirituellen Weg gebracht worden. Ihr ist es mit anderen Worten nicht gelungen, Haridas Thakur abzulenken. Das ist die Kraft von den Devotis von Krishna. In ihrem Herzen ist Nishtha, ist Bestätigkeit da. Und wenn wir bei solch einem Devoti Zuflucht suchen, bei Thakur Haridas, dann kann uns Krishna offenbart werden. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einen kleinen Punkt machen. Jemand, der meinen Ausführungen zugehört hat, wird sagen, oh ja, Satchinandan Swami, du hast also gesagt, Krishna können wir an vier Orten finden, dem Srimad Bhagavatam, wenn wir es aufmerksam und mit dem Herz lesen, Tulsi, Ganga und den Geweihten. Aber du hast ja gar nicht heute von den Detis gesprochen. Unseren Detis im Heidelberger Tempel, Shishigonitai, sind die nicht Krishna? Können wir nicht auf dem Altar Krishna finden? Vrindavan Das Thakur sagt, natürlich ist Krishna in den Detis gegenwärtig, aber erst nachdem er in einer Zeremonie von einem Devoti gerufen worden ist. Man nennt diese Zeremonie die Pran Pratishtha Zeremonie. Krishna ist automatisch immer ohne Zeremonie und irgendwas gegenwärtig im Srimad Bhagavatam, in Ganga Devi, in Tulasi Devi und in den Devotis. In den Detis ist er gegenwärtig in Form nach einer Zeremonie. Einmal, hier möchte ich enden, war ich in einem heiligen Ort namens, jetzt muss ich mich ganz geschwind konzentrieren, Ambika Kalna war das. Ich ging zum Tempel hin, war einen halben Tag da hingereist und wollte unbedingt die Deities sehen. Und die sah, dass der Vorhang auch offen war und ging also, ohne die Deities zu sehen, sofort in die Ehrbietung. Zack, und brachte meine respektvolle Ehrbietung da. Als ich hochkam, wurde der Vorhang gerade zugezogen. Alibaba! Ruft man dann zum Pujari. Das ist so, das bringt also jeden auf Vordermann, dieser Ausruf. Ist ein respektvoller Ausruf. Ari heißt, was ist los mit dir, Baba? Ari Baba! Der Pujari sagte, Eight minute. So nach Eight minute, ich glaube, ihr wisst schon, was Eight minute bedeutet, ging der Vorhang wieder auf. Ein Glück, und ich brachte meine Ehrbietung da. Als ich gerade aus der Ehrbietung rauskommen wollte, ging der Vorhang wieder zu. Germany, habe ich gesagt. Ich wollte Ihnen hinweisen, dass ich extra aus Deutschland gekommen wäre. In Indien sagt man dann Germany, so wie Germs, viele Bakterien, und many, nicht? Germany. Eight minute, sagte der Pujari. Ich wartete wieder Eight minute. Und wieder ging der Vorhang auf und wieder ging ich runter. Wieder ging der Vorhang zu, als ich unten war. Und dann wusste ich also nicht mehr, was ist das hier, ein ironisches Spiel? Will der mich zum Nahen halten oder was mit meinem Darshan? Und schickte ich einen bengalisch sprechenden Begleiter, und der kam dann zurück und sagte, bring deine Ehrbietung erst nachher da, die machen das hier so. Der Vorhang ging auf, ich machte keine Ehrbietung, sondern betete, und der Vorhang ging dann wieder zu, und dann machte ich meine Ehrbietung. Aber dann wollte ich wissen, was in diesem Tempel der Brauch war, und habe mich mit dem Priester hingesetzt, der mich besänftigte und mir zum Ausdruck brachte, er war froh, dass wir gekommen waren aus dem Ausland, und der mir dann die Geschichte erzählte. Diese Deities oder Bildgestalten waren wohl die ersten Deities von Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda. Eines Tages, kurz bevor Chaitanya und Nitai Navadvip verließen, um Sannyas anzunehmen, war Chaitanya Mahaprabhu mit Nityananda über den Ganga gerudert, von Hala Something, und hatte angelegt in Ambika Kalna. Sie wollten ein letztes Mal ihren Devotee Goridas Pandit sehen. Sie sprach mit Goridas Pandit und gaben ihm ein Geschenk, was man jetzt noch immer bewundern kann, und wollten sich verabschieden, als Goridas Pandit sagte, nein, mein Herr, geh nicht wieder von mir. Geh nicht wieder von mir. Goridas Pandit musste gespürt haben, dass Chaitanya und Nityananda vielleicht ein letztes Mal in Navadvip waren. Jedes Mal, wenn du gehst, ist eine so große Trennung in meinem Herzen, dass ich es dieses Mal nicht überleben könnte. Bitte bleibe immer mit mir. Chaitanya sagte, aber es gibt eine Mission, deren Willen ich erschienen bin in dieser Welt. Deine Mission sollte es sein, deine Devotis vom sicheren Trennungstod zu bewahren. Als Chaitanya Mahaprabhu das hörte, ging er zu dem Nebenbau nebenan und manifestierte mit seinen Herzen, mit seinen Händen, zwei wunderschöne Bildgestalten von Gornitai. Und sagte, hier hast du uns. Rohidas Pandit sagte, so nicht, mein Herr. Ich will den Herrn haben, der ist und spricht. Gut, sagte Chaitanya Mahaprabhu, dann bring doch mal den Detis, diesen Bildgestalten von mir, die Nahrung, die du für uns vorgesehen hast, die Speise, die du für uns vorgesehen hast, da mal sehen. Vielleicht ist der Herr ja. Gauridas Pandit tat, wie ihm geheißen, nur um das Gegenteil zu beweisen, und brachte die Opferung vor den Detis und tatsächlich sah dort plötzlich Gauridas das Wunder. Die Detis streckten ihre Hand aus, nahmen die Speise vom Teller und aßen sie. Und dann sprachen sie und sagten, du hast sehr gut gekocht, Gauridas. Nein, mach das nicht mit mir, sagte Gauridas. Die Dedis können ja gehen. Du bleibst da, Chaitanya Mahaprabhu. Dem Augenblick bewegten sich die Dedis. Sie waren nicht hölzern starr, sondern gingen in Richtung Boot. Und Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda blieben stehen. Mit Lächeln. Gauridas Pandit sagte, nein, nein, nein. Die, die jetzt gehen, die bleiben. Und die. Und kam völlig in, ich kann es nur auf Norddeutsch ausdrücken, in Tütel. Wie sagt man im guten Deutsch? Durcheinander. So zeigte Chaitanya Mahaprabhu, dass er identisch ist mit seinen Bildgestalten, mit seinen Detis. Da ist kein Unterschied. Man kann das sehen, wenn man die Augen der Liebe hat. Wenn man mit dem Herzen und nicht dem Geist schaut, also dem Verstand schaut. Es gab einmal einen Vorfall, und da komme ich zu diesem seltsamen Darschauen, wo also immer nach einer Minute der Vorhang geschlossen wurde. Einmal hat ein Devotee, ein Schüler von Gauridas, der Chaitanya Das hieß, einen großen Kirtan am Ufer der Ganga veranstaltet, wo er getanzt hat mit den anderen Devotees, und die Detis, die auf dem Altar standen, also sehr mobile Detis, dachten sich, wir laufen zum Ort des Kirtans, stiegen vom Altar herunter und liefen zum Ufer der Ganga, wo der Kirtan war, und tanzten mit. Gauridas Pandit, der schon alt war und einen Stock hatte, auf dem er ging, sagte, nein, 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 kommt sofort zurück, Boys, und lief den hinterher. Und als Chaitanya und Nityananda sahen, dass Gauridas mit einem drohend erhobenen Stock in den Kirtan kam, sprangen sie mit einem Satz an den sichersten Ort für sie, nämlich ins Herz von Chaitanya Das. Gauridas konnte sie nicht mehr sehen. Erst am nächsten Morgen standen sie wieder auf dem Altar, als wäre nichts gewesen. Gauridas weinte Tränen der Liebe und sagte, wir müssen jetzt den Schüler umnennen. Er hieß bisher Chaitanya, aber jetzt soll er Hridai Chaitanya heißen. Derjenige, in dessen Herz Chaitanya ist. So, ich wünsche euch allen, wenn ihr diese schönen Geschichten hört, dass ihr den Punkt versteht, dass Krishna und spirituelle Dinge im Krishna-Bewusstsein nicht mit dem Verstand, sondern mit dem vorbereiteten Herzen, the prepared heart, verstanden werden kann. Wir sind in einer solchen Bewegung, wo das da ist. Wir hatten gesagt, dass die Devotees von Krishna uns Krishna geben können. Das wird jedoch nur dann möglich sein, wenn wir unter uns einen liebevollen Umgang pflegen. Es heißt, dass Krishna ganz weit von einem Devotee weggeht, ganz weit aus unserem Leben geht, wenn wir ein Fehlverhalten gegenüber Devotees machen. Wenn immer wir ein solches Fehlverhalten oder ein Vergehen unternehmen, sollten wir sofort uns bemühen, die Luft zu klären und das Vergehen ungeschehen zu machen, indem wir uns entschuldigen, dann wird Krishna sehr leicht in unser Leben kommen. Wenn wir das nicht tun, wird Krishna warten vor unserer Lebensschwelle, bis wir das getan haben und dann aktiv wieder werden. Ich schaue noch gerade, ob ich noch was für euch mitgebracht habe. Yes, diese Dimension der spirituellen Liebe im Krishna-Bewusstsein ist etwas, was wir anstreben sollen. Ohne Liebe ist spirituelles Leben wie Gemüse ohne Salz. Ohne Liebe ist es auch wie ein, als hätten wir ein tolles Festmahl, aber keinen Hunger. Dann nützt uns das Festmahl nichts. Diese Liebe ist ja sehr wichtig. Und man kann nicht vielleicht sofort einfach Liebe entwickeln. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, nun liebt doch einfach Krishna und die Devotees, ihr lieben Sonntagsgäste. Und dann, ja, okay, wir lieben jetzt einfach mal Krishna und die Devotees. So, es geht nicht so. Einfach, also so. Es geht schon, aber es geht nicht so. Was wichtig ist, ist, dass wir uns vielleicht zunächst einmal den Dingen nähern, die im Bereich der Liebe sind. Also zum Beispiel Dankbarkeit Krishna gegenüber. Oh, ich bin dir dankbar, Krishna, dass du mir dieses Wissen gegeben hast. Oh, Krishna, ich bin dir dankbar, dass du mir diesen Tag gegeben hast. Oh, Krishna, ich bin dir dankbar, dass du mir Prasadam gegeben hast. Ja. Oh, Krishna, ich bin dir dankbar, dass du mir diese Erprobung gegeben hast, wo ich dran reifen kann. Diese Dankbarkeit kann uns sehr leicht in den Bereich der Liebe hinbringen. Einer von euch hatte gesagt, ich kann Krishna finden in Japa, das heißt im Chanten der heiligen Namen. Wisst ihr, dass Japa definiert wird als Hridochate, das heißt, dass man spricht, aber mit dem Herzen spricht. Nicht einfach nur brabbel die brabbel die brabbel die brabbel die brabbel. Ich bin auch bei der Hare Krishna Bewegung, sondern mit dem Herzen sollte man sprechen, mit einem Gefühl der Dankbarkeit, mit einem Gefühl der, wie soll ich mich ausdrücken, tiefen inneren Anteilnahme. Dann kann sehr leicht Krishna im Herzen wach werden. Was denkst du? Warte, Krishna. Gut, Kind, gut, liebe Freunde. Sorry, ich bin ein bisschen, habe im Augenblick ein bisschen viel zu tun im Leben. Habt ihr irgendwelche Fragen, die angesprochenen Themen noch interessanter machen und noch relevanter machen vielleicht? Der Darshan war nur so kurz, weil die in diesem Tempel die Erfahrung gemacht haben, dass Krishna einmal vom Altar runtergelaufen ist. Nämlich, um an diesem Kirtan teilzunehmen. Und wo Krishna das einmal gemacht hat, so denken die, war das vielleicht am laufenden Band. Deswegen, besser man macht schnell den Vorhang zu. Also die machen den Vorhang von dem Tempel zu, um auf jeden Fall zu verhindern, dass Krishna nochmals vom Tempel herunterstürmt, vom Altar herunterläuft und vielleicht nicht mehr zurückkommt. Danke, Tetanga. Danke, das hat mir noch gefehlt, ja. Also dieses Element. Also wir sehen daraus, die Deities können sehr aktiv sein. Bei vielen von uns ist Krishna auf dem Altar sehr aktiv gewesen. Es gibt zum Beispiel viele, viele Devotees, die nach Vrindavan gehen und dort zu Radhe Syam beten und besonders zu Vrindavaneshwari Srimati Radharani. Und viele Devotees haben von dieser Radharani Antworten bekommen auf tiefe Fragen, die, sagen wir mal, sie lange bewegt haben. Radharani hat auf eine Weise gesprochen, die gerade der Devotee verstehen konnte. zum Beispiel bei einem Devoti, der eine tiefe Frage hatte, fiel plötzlich die Girlande aus der Hand von Srimati Radharani, nachdem er die Frage gestellt hatte. Und da er gesagt hat, wenn du mir ein Zeichen gibst, dann werde ich diesen Weg gehen, sah der Devoti das als Zeichen. Also da hat Radharani in seiner Sprache zu ihm gesprochen, wenn ihr so wollt, um sich auf diese Weise mitzuteilen. Ich habe eine ganz große Veränderung in meinem Leben erfahren am Radhakund, indem ich eine Frage gestellt habe zu Raghunath Das Goswami. Das ist ein großer Acharya, also spiritueller Lehrer, der im 15. Jahrhundert gelebt hat. Und er hat auf eine Weise gesprochen, die total unmissverständlich für mich war. Ich hatte eine ganz tiefe Frage, eine Frage, die darüber entschieden hat, ob ich heute hier sitze oder nicht. Also es war wirklich eine lebensbestimmende Frage. Und ich saß dann bei ihm und sagte, bitte gib mir die Antwort. Und ich chantete dann weiter. Es geschah für 5 Minuten nicht viel. Plötzlich sah ich ein altes, hutzliges Männlein, der so vornüber gebeugt war. Man sieht das manchmal in Indien, dass die Sadhus, besonders die Babas am Radhakund, so vornüber gebeugt sind. Also wenn das die Beine sind und sagen wir hier die Hüfte, dann sind die fast so abgeknickt. Und er kam also hin, lächelte mich an, blieb 20 Zentimeter, oder also wie 50 ist das ja, oder vielleicht 54 Zentimeter von mir entfernt, schaute mir mit einem zahnlosen und absolut charmanten Lächeln ins Gesicht und sprach in perfektem Englisch die Antwort auf diese Frage. Die können doch normalerweise kein Englisch, und wenn sie Englisch können, dann ist es also ein Englisch, was ich sehr schwer nur verstehen kann, weil ich ja auch nicht gut Englisch kann, also nur so ein bisschen German-English. Und das war also genau die Antwort. Dann lächelte er mich an und ging weiter. Und das war also jetzt, also die Frage kann ich euch leider nicht mitteilen, weil es da in diesem, das ist eine so eine Frage ist, die in der Schatzkammer meines Inneren ist und nicht mal mit Folter rausgeholt werden kann. Also ich sage es nur, es ist eine von diesen Fragen, wo man nicht mitteilen kann der Öffentlichkeit. Und er hat diese Antwort gegeben, die auch in dem Augenblick so schlüssig für mich war und so selbstverständlich, dass ich danach mein Leben eingerichtet habe. Ich habe den nie wieder gesehen, diesen netten alten Baba, der den Krishna offensichtlich geschickt hatte, um in meine Erlebniswelt einzutreten und mir etwas mitzuteilen, was für mich wegweisend war. Gut, ich habe jetzt noch an der Vardhana gesehen, dann habe ich Silpa Karini gesehen. Es gibt viele Devotees, sagt Ananda Vardhana, die Detis, das heißt Bildgestalten, haben, die sie nicht mit einer rituellen Zeremonie verehrt haben und Krishnas Gegenwart darin mit dieser Zeremonie erflohen hat. Nimmt Krishna Speise von denen an? Lord Chaitanya sagte einmal, er nimmt Speise an von denen, die 64 Runden am Tag chanten. Im Chaitanya Bhagavad. Hare Krishna. Aber zum Glück, so hat Prabhupada gesagt, ist Lord Chaitanya Patita Pavana. Patita Pavana heißt der Retter der Gefallenen. Lord Chaitanya ist nicht Kapata Pavana, das heißt der Retter der Heuchler, die also etwas vorgeben zu sein, was sie nicht sind, sondern er ist Patita Pavana, der Retter der Gefallenen. Und Da nimmt Lord Chaitanya den, das sind zwei Dinge, die wichtig sind. Lord Chaitanya ist gegenwärtig, wenn man Kirtan macht, das Chant der heiligen Namen macht. Er sagt, an diesen Orten ist er gegenwärtig. Und das ist also die Zeremonie. Wenn das gemacht wird vor den Detis regelmäßig, wird Krishna, wird Lord Chaitanya das annehmen. Ja. Aber es gibt andere Zeremonien, die wichtiger sind. Also wo es wichtig ist, die Detis einzuladen. Bei Gonitai ist das nicht formell wichtig. Ja, ich habe dann Silpa Karini gesehen und ich denke, wenn ich jetzt sogar, dann vielleicht noch, du warst der Letzte und du bist dann der Letzte, dann, weil wir ja zum Ende kommen. Ja, Silpa Karini. Ja. Was ist mit Träumen, fragt Silpa Karini. Uns erscheint Krishna manchmal und auch der spirituelle Meister im Traum. Ist das einfach nur, Träume sind Schäume oder ist da tatsächlich Krishna gegenwärtig? Diese Frage wurde einmal meinem spirituellen Meister gestellt, Srila Prabhupada. Und Prabhupada sagte, dass Krishna gegenwärtig ist. Es war zum Beispiel ein Kind, was jede Nacht spielt es mit Krishna. Und die Eltern fragten, ist das normal? Ist das okay? Ist das gut? Oder ist das so eine Einbildung? Und Prabhupada sagte, nein, Krishna spielt mit dem Kind. Ja, das ist auch der spirituelle Meister erscheint. Kann im Traum erscheinen. Und ja, viele von uns, also ich weiß, Prabhupada ist in meinen Träumen ein paar Mal erschienen, und zwar sehr klar. Ich habe aber auch erlebt in Träumen, dass da das ganz normale Psychologische auch geschehen kann. Im Traum kommt ja das, was wir im Tagesbewusstsein vielleicht noch nicht verarbeitet haben, wieder so wie Luftblasen an unser Bewusstsein. Und das kann auch sein. Ich finde, das ist deswegen wichtig, wenn wir spirituelle Träume haben, auch ein bisschen selbstkritisch zu sein und zu sehen, ob das vielleicht so ein Psychotraum war. Das gibt es ganz bestimmt auch. Also ich habe schon wilde Sachen über Prabhupada geträumt, die ich eindeutig in den Psychobereich einordnen würde. Du weißt, welches was ist, also wenn es ein spiritueller Traum ist, daran, was für eine Wirkung das in deinem Leben hat. Nicht? Wenn es ein solcher Traum ist, wo du dich wirklich sehr berührt im Herzen fühlst und eine nachhaltige Wirkung da ist, also längere Wirkung da ist, kannst du davon ausgehen, dass hier tatsächlich Krishna oder der spirituelle Meister erschienen ist. Mhm. Ja. Ich finde, es ist sehr wichtig für uns als spirituelle Menschen, offen zu sein für Krishnas Erscheinen, aber auch selbstkritisch für unsere eigenen. Jetzt, man sagt über Haridas Thakur, dass er 64 Runden laut chantete, 64 ganz so flüsternd, Upangsu, und 64 nur im Geist. Also, ja, wir haben Prabhupada mal gefragt und Prabhupada sagte, ja, chantet im Geist. Das ist sehr wichtig, um den Geist zu konzentrieren. So, jetzt sind wir an ein natürliches Ende gekommen.